NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. August 1892. Die Cholera-Epidemie in Hamburg.
Erst bin ich zur Latrine gerannt, konnte den Arsch fast nicht mehr kneifen. Wasser schoss raus, wieder und immer wieder.
Im 19. Jahrhundert verbreitete die Cholera Angst und Schrecken in Europa. Hunderttausende erkrankten, jeder zweite starb. Erinnerungen eines Infizierten.
Dann wurde mir kotzübel und ich musste mich übergeben. Wieder und immer wieder. Mir war schwarz vor Augen und bald hatte ich das Gefühl, Magen und Darm stülpen sich für immer nach außen, zerreißen mich.
Gleich mehrfach wurden die großen europäischen Städte von der Seuche heimgesucht. Als die Cholera 1854 in London wütete, kam der britische Arzt John Snow der unerforschten Krankheit erstmals auf die Spur.
Ich vermute eine Verunreinigung des öffentlichen Brunnens in der Broad Street. Meine Nachforschungen vor Ort ergaben, fast alle Cholera-Toten wohnten in unmittelbarer Umgebung dieses Brunnens.
John Snow legte den Brunnen still und konnte damit die Epidemie tatsächlich stoppen. Seine wichtige Entdeckung aber wurde vielerorts lange Zeit ignoriert. So war die Stadt Hamburg fast 40 Jahre später immer noch ohne saubere Trinkwasserversorgung. Die Folge: 9000 Menschen starben an der letzten großen Cholera-Epidemie in Deutschland. Die Cholera ist sehr alt und war bereits in der Antike bekannt. Schon früh taucht der Begriff in medizinischen Schriften, vor allem des indischen Kulturbereichs, auf. Ihr Ursprung liegt im Ganges-Delta im heutigen Bangladesch. Lange Zeit blieb die Krankheit beschränkt auf den indischen Subkontinent. Die Kolonialisierung Indiens durch die Engländer öffnete den Erregern, den Cholera-Vibrionen, dann den Weg bis nach Europa. 1831 erreichte die Seuche zum ersten Mal Wien und Berlin, ein Jahr später Paris. Überall versetzte sie die Menschen in Panik.
Man kann innerhalb von wenigen Tagen, ein bis zwei Tagen erkranken und dann auch innerhalb von ein bis zwei Tagen, wenn eben nicht entsprechend therapiert ist, daran sterben.
Erklärt Heinz-Peter Schmiedebach, der Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Hamburger Universitätsklinikum.
Und ist dann konfrontiert mit einer Unmenge von Leichen, was selbstverständlich sehr, sehr eindrucksvoll ist und auch die Bevölkerung immer wieder in Grauen versetzt hat.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts standen die Mediziner vor einem Rätsel. Die Bakteriologie steckte noch in den Kinderschuhen und so gab es, was die Krankheitsursache anging, nur Vermutungen. Zwei gegensätzliche Schulen konkurrierten um die Deutungshoheit. Da waren zum einen die Anhänger der Miasma-Theorie, einer traditionellen Lehre aus der Antike.
Die davon ausgeht, dass sich aufgrund verschiedenster Konstellationen, teilweise spielt da auch die Astrologie eine Rolle, irgendwo auf der Welt giftige Dämpfe bilden, die dann mit dem Wind irgendwohin transportiert werden und dort eben zu dieser entsprechenden Krankheit führen.
Dem widersprachen die Kontagionisten. Sie behaupteten, dass viele Krankheiten, wie auch die Cholera, von kleinen, belebten oder unbelebten Teilchen hervorgerufen werden. Dabei war das Rätsel um die Cholera 1854 eigentlich schon gelöst. Zum einen hatte John Snow in London herausgefunden, dass das Trinkwasser bei der Übertragung der Krankheit eine entscheidende Rolle spielen musste. Im gleichen Jahr gelang es dann dem Italiener Filippo Pacini sogar, den Erreger zu finden. Pacini hatte Teile des Dünndarms eines Cholera-Kranken mikroskopisch untersucht.
Und dabei also auch diese Vibrionen entdeckt. Und auch er hat den Begriff Vibrio hierfür eingeführt. Von vibrare zittern, eigentlich heißt das das Zittertierchen oder eine bewegliche Mikrobe. Und auch den Zusammenhang zur Cholera hergestellt.
Der Italiener konnte damit die These der Kontagionisten beweisen. Doch seine Entdeckung blieb, wie auch die von John Snow, unbeachtet. Denn im medizinischen Streit hatten damals die Anhänger der Lehre von den giftigen Dämpfen die Nase vorn. Heinz-Peter Schmiedebach.
Gerade bei der Cholera schien das plausibel, weil es stehende Gewässer waren, die auch voller Unrat waren und die natürlich auch einen entsprechenden Geruch verbreitet haben, also ein Miasma unter Umständen auch entwickelt haben, war das ziemlich weit verbreitet zu glauben, dass es diese Miasmen sind, die eben zu dieser Erkrankung führen.
So wundert es nicht, dass sich die europäische Ärzteschaft harsche Kritik gefallen lassen musste. Der Streit und die Hilflosigkeit der Mediziner lösten in weiten Teilen der ohnehin verunsicherten Bevölkerung ein diffuses Unbehagen aus. So heißt es in einem Cholera-Gedicht.
Die Ärzte in Europa spinnen Theorien auf dem Sofa, machen Tabellen mit Rubrik, erschrecken vor jeder Kolik, schreiben nicht, wie viel sie geheilt, sondern wie viel der Tod schon ereilt, trinken lieber den Cholera-Wein und sperren die Cholera-Kranken ein. Die Menschheit trauert in Sack und Asche. Der Arzt füllt sich nur die Tasche.
Dem angesehenen Mediziner und Mikrobiologen Robert Koch gelang es schließlich, Klarheit zu schaffen. Koch hatte zuvor bereits den Milzbrand und auch den Tuberkuloseerreger entdeckt. 1883 reiste er nach Indien und sezierte in Kalkutta mehrere Cholera-Leichen. Im Darm aller Toten fand Koch leicht gekrümmte Stäbchen in Form eines Kommas, denen er daraufhin den Namen Komma-Bazillen gab. Zugleich bestätigte er John Snows These, dass die Übertragung vor allem durch verunreinigtes Trinkwasser erfolgt.
Dann wurde mir kotzübel und ich musste mich übergeben. Wieder und immer wieder. Mir war schwarz vor Augen und bald hatte ich das Gefühl, Magen und Darm stülpen sich für immer nach außen. Zerreißen mich.
Dann kommt der Erreger in den Darm und er verändert über das Gift, das er produziert, die Membran an den Zellen des Darmepithels. Und über diese Membranveränderung wird der ganze Stoffwechsel gestört, sodass es dann zu einem dramatischen Verlust von Flüssigkeit und Elektrolyten kommt.
Ich höre Musik und weiß nicht woher. Die Fantasie geht durch, die Finger zittern, die Knochen schmerzen. Überall spürst du Nerven und Muskeln, die den Körper durchschütteln.
Man trocknet im Grunde genommen innerhalb kürzester Zeit aus, sodass bei entsprechender Nichttherapie der Tod bei 50% der Erkrankten sehr schnell eintritt.
Der Krampf nimmt kein Ende und irgendwann willst du nur noch sterben. Lieber sterben, als weiter durch die Hölle reisen.
Nach und nach investierte man in vielen europäischen Städten in die Abwässerkanalisation, modernisierte die sanitären Anlagen und sorgte insbesondere für eine saubere Trinkwasserversorgung. Nicht so in Hamburg. Der Senat der Hansestadt stellte sich stur und ignorierte sogar noch die Erkenntnisse und Empfehlungen von Robert Koch. Der Grund?
Lag meines Erachtens in der etwas untergeordneten Stellung der Mediziner in dem Bürgertum,
sagt der britische Historiker Richard Evans.
Die mussten sich den Ansichten der Kaufleuten und Rechtsanwälte fügen. Die glaubten, dass die Lehre von der Übertragbarkeit der Cholera katastrophalen Folgen haben würde für den Handel der Hansestadt.
Die Folge der unverantwortlichen Politik 1892 schlug die Cholera noch einmal mit voller Wucht zu. In seinem Buch Tod in Hamburg hat sich Richard Evans ausführlich mit der Epidemie in der norddeutschen Metropole beschäftigt, in der damals mehr als eine 500.000 Menschen lebten.
Eine der Hauptursachen war die Tatsache, dass Hamburg fast einzig und allein unter den deutschen Großstädten der damaligen Zeit das Trinkwasser nicht filtrierte. Die Filtrierung des Trinkwassers tötet die Bazillen und Keime.
Doch in Hamburg regierten Krämerseelen. Den reichen Kaufmannsfamilien ging es vor allem darum, dass die Geschäfte liefen. Gesundheits- oder Sozialpolitik interessierten sie wenig. Über 20 Jahre lang hatten die Hanseaten über den Bau einer Filtrationsanlage gestritten, das Geld dann aber doch lieber in ein schniekes neues Rathaus gesteckt. So blieb die Elbe Trinkwasserreservoir und Kloake zugleich.
Als ich nach Hamburg kam,
so Robert Koch,
glaubte ich, ein paar Kranke anzutreffen. Aber wie anders habe ich es gefunden. In ein paar Tagen hat die Krankheit mit Riesenschritten um sich gegriffen und die Toten zählen schon nach Hunderten.
Bereits Mitte August 1892 tauchten die ersten Krankheitsfälle auf. Doch die Stadt verheimlichte sie. Aus Angst, der Hafen könne gesperrt und der Handel eingeschränkt werden. Wertvolle Zeit ging verloren. Nach einer Woche gab es bereits mehr als 200 Tote und nichts mehr zu beschönigen. Erst am 24. August, aber heute vor 120 Jahren, bestätigte der Senat schließlich den Ausbruch einer schweren Choleraepidemie.
Es war mir zumut, als wanderte ich über ein Schlachtfeld. Überall Menschen, die noch wenige Stunden vorher von Gesundheit strotzend und lebensfroh in den Tag hineingelebt hatten und nun in langen Reihen dalagen, von unsichtbaren Geschossen dahingestreckt.
Besonders schockiert war Robert Koch über die katastrophalen Wohnverhältnisse und unhaltbaren hygienischen Zustände in den armen Vierteln der Hansestadt.
Meine Herren, ich vergesse, dass ich in Europa bin.
Zigtausende hausten im Hafen und im Gängeviertel der Hamburger Altstadt auf engstem Raum zusammen.
Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen wie hier.
Neben der Ansteckung über das verseuchte Trinkwasser, das die Bewohner dort aus den stinkenden Wasserläufen entnahmen, war der explosionsartige Ausbruch der Krankheit vor allem auch auf die räumliche Enge und den direkten körperlichen Kontakt zurückzuführen.
Es wurden halt Cholera-Baracken, Feldlazarette schnell errichtet. Also man hat sie versucht, von der Bevölkerung zu isolieren, also so etwas wie eine Quarantäne aufzubauen. Und in diesen Baracken und auch in den Krankenhäusern gab es dann schon die Therapieversuche, eher moderner Art Flüssigkeit eben zu ersetzen.
Trotz aller Bemühungen blieben die medizinischen Maßnahmen weitgehend wirkungslos. Die Ärzte waren einfach noch nicht in der Lage, den enormen Flüssigkeitsverlust der Patienten von bis zu 7 Litern am Tag in den Griff zu bekommen. So gab es auch in Hamburg für die Hälfte der Erkrankten keine Rettung. Am Ende starben fast 9000 Menschen. Darüber hinaus erlitt die Hansestadt einen gewaltigen Vertrauens- und Imageverlust, auch international.
Hamburg hat ja auch noch große Fehler insofern begangen, als dass die Aussiedlerschiffe, nachdem das eigentlich schon 8-9 Tage ein Krankheitsgeschehen gab, noch mit Gesundheitspässen ausgestattet wurden, sodass die Kranken dann auf den Schiffen, nachdem sie gestorben waren, über Bord geworfen wurden und in den USA die Leute eben nicht einreisen konnten. Und das hat natürlich auch in Amerika zu heftigen Resonanzen geführt.
Als Konsequenz führten die Hamburger nach dem Ausklingen der Epidemie das neue Amt des Hafenarztes ein, der sich fortan rechtzeitig um verdächtige Krankheitsfälle im Hafenbereich kümmerte. Außerdem wurden die Armenviertel und Elendsquartiere saniert und endlich auch die Filtrationsanlage gebaut, um so sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellen zu können.
Überhaupt dieser ganze Komplex der Hygiene und der Desinfektion wurde stärker betont und es gab noch einen kleinen Effekt. Die Schwesternausbildung wurde etwas qualifizierter gestaltet, weil man eben gesehen hatte, dass ausgebildete Schwestern in der Versorgung der Cholera-Kranken von großer Bedeutung sind.
Auch wenn die Cholera in Europa heute keine Rolle mehr spielt, ausgerottet ist die Seuche noch lange nicht. In tropischen und subtropischen Ländern mit warmen Gewässern tritt die Krankheit immer mal wieder auf. Sie lässt sich heute aber gut behandeln, sagt der Medizinhistoriker Heinz-Peter Schmiedebach.
Man kann die intravenöse Flüssigkeitszufuhr relativ leicht durchführen. Man kann auch Elektrolyte und sonstige Substanzen zuführen und man kann auch Antibiotika geben. Insofern ist die Cholera heute nicht mehr mit diesem Schrecken behaftet.
Allerdings für 1% der Betroffenen endet sie immer noch tödlich.
Was manchmal auch gar nicht so wenig ist, wenn man sich vorstellt, dass bei bestimmten Epidemien doch 200.000 erkranken. Die letzte größere Epidemie war eben in Haiti im Nachklang dieses Erdbebens.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Gödde an die Cholera-Epidemie in Hamburg, deren Ausbruch am 24. August 1892 bestätigt wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.